Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 1 bis 8. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 8 und lautet: Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und dann jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus kam auf seiner zweiten Missionsreise in die griechische Stadt Thessalonich. Das ist das heutige Saloniki. Dort ging er, wie immer, zuerst in die Synagoge der Juden und predigte den dort anwesenden Menschen, den Juden, dem alttestamentlichen Gottesvolk, das Evangelium von Jesus Christus. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte das Resultat dieser Verkündigung. Wir lesen dort, einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen. Dazu nicht wenige von den angesehenen Frauen. So lesen wir es in Apostelgeschichte 17, Vers 4. Doch die Mehrzahl der Juden wollte das Evangelium nicht hören. Ja, ihr Hass auf Jesus Christus entlud sich bald danach. Sie hetzten die Griechen gegen Paulus und seine Mitarbeiter und gegen die Christen auf, und es kam zu einem Tumult in der Stadt, der dahin führte, dass Paulus und seine Mitarbeiter die Stadt verlassen mussten. Aber es blieb eine Schar von Christen zurück. Sie mussten sich nun gegenüber einer Mehrheit von Heiden bewähren, die nach wie vor in ihren heidnischen Lebensformen, in der Unsittlichkeit und im Götzendienst verharrten. Übrigens eine Situation vergleichbar mit der unsrigen heute. Während Paulus mit seinen Mitarbeitern weiterzog nach Athen und später nach Korinth, übermannte sie die Sorge um die junge Gemeinde in Thessalonich. Und deshalb schickten sie einen von ihnen, Timotheus, nach Thessalonich zurück, um die Gemeinde im Glauben zu stärken. Und die junge Gemeinde blieb standhaft. Sie bewährte sich auch unter den Feindseligkeiten der Juden. Ja, sie wurde zu einem Motor für die christliche Mission der weiteren Umgebung. Paulus schreibt ja zum Anfang seines Briefes: Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Das ist ein schönes und, ja, man muss schon sagen, hervorragendes Kompliment an die Gemeinde. Aber Paulus tritt die Frage um, was diese junge Gemeinde noch an Wegweisung brauchte. Die Mehrzahl der Christen in Thessalonich kam ja aus dem Heidentum. Sie waren gewohnt, ihr Leben nach ihrem Bauchgefühl zu leben, instinktgeleitet, wie die Tiere, wie es Petrus in seinem zweiten Brief mit den folgenden Worten beschreibt. Sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen, und werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn ihrer Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen, haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht, verfluchte Leute. So lesen wir es in 2. Petrus 3 in den Versen 12 bis 14. Sollten nun die Christen ihre Zeit und ihre Kraft vergeuden mit solchen Nichtigkeiten und unnützen Dingen, wie sie es früher getan hatten, sollte das auch ihr Leben im Glauben sein? Nein, die Christen waren herausgefordert, dem Evangelium gemäß zu leben. Aber wie? Was sollten sie tun? Wie sollten sie miteinander umgehen? Es ist bezeichnend, dass der Apostel diese Frage nicht in der Form beantwortet, dass er wie ein jüdischer Rabbi Einzelfälle konstruiert und kommentiert. Vielmehr weist er Leitlinien auf, die den Christen helfen sollen, eine bestimmte Situation einzuschätzen und die Leitlinien auf die gegebene Situation anzuwenden. Das wird zum Beispiel aus dem Satz deutlich: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und im Übrigen erinnert Paulus seine Leser: Ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Das waren keine Spezialanweisungen, sondern eben die Gebote Gottes, die vom Alten Testament her bekannt waren und die auch wir kennen als die 10 Gebote Gottes. Wir müssen auch hinzufügen, dass Paulus das Liebesgebot, das Jesus seinen Jüngern gegeben hatte, den Thessalonichern vorgetragen hat. Und das fiel offenbar auch auf fruchtbaren Boden, denn er bescheinigt seinen Lesern im Anschluss an unseren Predigtext: Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Auch ein großes Kompliment. 1. Thessalonicher 4, 9 und 10. Auf zwei Punkte allerdings nimmt Paulus in unserem Predigtext besonders Bezug, die zu den typischen Problemfeldern menschlichen Lebens gehören. Das ist der Umgang mit der Sexualität und der Umgang mit dem Geld. Dabei macht Paulus grundlegende Bemerkungen über die Ehe und über die Arbeit. Und darüber will ich im Folgenden sprechen. Und wir bemerken, dass dies Themen sind, die den Christen Tag für Tag beschäftigen. Heiligung findet ja im Alltag statt. Ich komme zum ersten Punkt und überschreibe ihn mit den Worten: mit Zucht zur Ehe. Paulus hat vor Augen, dass die heidnische Welt eine solche war, in der die zuchtlose Befriedigung der Sexualität zum Alltag gehörte. Natürlich kannte man in der Antike auch die Ehe, aber neben der Ehefrau hatte der griechische Bürger eine oder mehrere sogenannte Hetären, wörtlich andere, mit denen er nicht nur geistigen Austausch pflegte. Und die Haussklavin stand ihm nach Bedarf ebenfalls zu Diensten, denn sie war ja sein Eigentum. So die damalige Sozialordnung. Und daneben gab es in den griechischen Städten öffentliche Hurenhäuser, in denen jegliche Manneszucht zugrunde gehen konnte. Deswegen verwundert es nicht, dass Paulus in unserem Predigtext einige Worte zur christlichen Eheethik sagt. Denn Heiligung hat auch damit zu tun. Hinzufügen will ich an dieser Stelle, dass ich im Folgenden aus der Perspektive des Mannes rede, aber das, was ich sage, gilt gleicherweise auch für die Frau. Paulus schreibt seinen Lesern, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Unzucht bedeutet, dass ein Mensch seine Sexualität außerhalb der Ehe betätigt, sei es, dass er zu Hure geht oder dass er sich mit einer anderen Frau zusammentut. Und logischerweise gehört auch der Verkehr mit einem gleichgeschlechtlichen Partner hierhin. Es ist hingegen ein grundlegendes Kennzeichen christlicher Ehe und Sexualethik, dass die Ehe der Ort der leiblichen Begegnung von Mann und Frau ist, und zwar die Einehe, wie die Heilige Schrift an mehreren Stellen erkennen lässt. Insbesondere, wenn sie davon spricht, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Dann wird etwas von dieser besonderen Eigenschaft einer Ehe sichtbar, dass zwei eins werden. Für den Nichtchristen, der Gott nicht kennt, hat die unmittelbare Befriedigung seiner Sexualität einen anderen Stellenwert als für den Christen. Und sie ist auch nur zu häufig das Motiv, sich mit einer Frau zusammenzutun. Und wir sehen das in zahlreichen Filmen, in denen das Thema Mann trifft Frau im Vordergrund steht. Die gemeinsam verbrachte Nacht steht oft am Anfang einer sogenannten Beziehung, während die wirkliche Liebe, das Kennenlernen des anderen, die Wertschätzung, die man ihm entgegenbringt, auch die Abstimmung über die Inhalte und Ziele, die man mit dem gemeinsamen Leben verfolgt, erst viel später kommen oder vielleicht ganz ausbleiben. Und so kommt es, dass viele Beziehungen, die im Bett beginnen, schnell wieder enden. Die große, lebenslange Liebe bleibt ein unerfüllter Traum. Und die begangene Unzucht aber kennzeichnet fortan die Biografie eines solchen Menschen. Ein Christ sollte seine Ehe auf eine solidere Basis stellen. Paulus spricht davon, dass ein Mann seine Frau gewinnen soll in Heiligung und Ehrbarkeit. Auch das ist sehr allgemein geredet, aber es bedeutet zuerst, dass nicht die sexuelle Gier das Motiv sein soll, mit dem sich ein Mann mit einer Frau verbindet. Wir bedenken, die Ehe lebt ja von dem Konsens der beiden Ehepartner. Und sie gewinnt ihre rechtliche Gültigkeit, indem dieser Konsens öffentlich bekundet wird, was in Deutschland bekanntlich vor dem Standesamt geschieht. In anderen Ländern haben auch Kirchen das Recht, Ehen zu schließen, wie etwa in Ungarn, in der Slowakei oder auch in den USA und wahrscheinlich noch anderen Ländern. Entscheidend aber ist, dass Mann und Frau vor der Eheschließung ihre Hausaufgaben machen, indem sie sich darüber klar werden, ob sie gemeinsame Überzeugungen und Absichten teilen und damit ihren ehelichen Konsens begründen. Dabei wird es für einen Christen wichtig sein, dass seine Frau ebenfalls im Glauben an Jesus Christus steht und dass man gemeinsam im Glauben leben und in diesem Glauben mit anderen und diesen Glauben mit anderen in einer christlichen Gemeinde teilen will. Weil Liebe mehr ist als eine Aufwallung der Begierde, sollten Eheleute sich also Klarheit darüber verschaffen, was sie machen wollen, wovon sie leben wollen, welche beruflichen und familiären Ziele sie erreichen wollen, welche Rolle Freizeit und Urlaub spielen oder mit welchen Freunden sie Kontakt haben wollen. Ratsam ist es auch, abzuklären, wer den Müll entsorgt und wer die Hemden bügelt. Natürlich gehört zum ehelichen Konsens auch, dass beide ihre geschlechtliche Gemeinschaft miteinander im gemeinsamen Willen, in gegenseitiger Liebe und Wertschätzung und in gegenseitigem Begehren, auch im gegenseitigen Begehren leben wollen. Sollte jemand im Laufe dieses Prozesses des Kennenlernens zur Erkenntnis kommen, dass der anvisierte Partner doch nicht der richtige ist, weil zu viele unterschiedliche Interessen zwischen beiden stehen, oder der eine Eigenschaften hat, die den anderen, an denen sich der andere stößt, dann kann man, ohne miteinander in die Sünde der Unzucht gefallen zu sein, wieder auseinandergehen. Heiligung und Ehrbarkeit heißt hier also, dass dies alles geschieht in gegenseitigem Respekt voreinander, in ehrlicher Rede und Absicht, in Besonnenheit und Zucht. Es heißt auch, dass der eine den anderen nicht egoistisch missbraucht oder ausnutzt. Und das gilt natürlich nicht nur im Zuge des gegenseitigen Kennenlernens vor der Ehe, sondern auch beständig in der Ehe. Bedenken wir, dass eine christliche Ehe währt, bis dass der Tod euch scheidet, so lautet ja die geläufige Formel bei der Trauung. und um einer stabilen und lebenslangen Beziehung willen ist es mehr als richtig, sich die Mühe zu machen, am ehelichen Konsens zu arbeiten. Wenn der gemeinsame Ehewille da ist, wenn man sich Klarheit verschafft hat über das, was man zusammen will, und wenn man sich angesichts der stets neu aufkommenden Fragen austauscht über das, was man tun oder erreichen möchte, dann ist die Ehe ein schönes und nachhaltiges Gefäß für den kostbaren Inhalt des leiblichen Einsseins. So viel zu diesem Punkt. Der zweite Punkt trägt die Überschrift mit ehrlicher Arbeit zum Geld. Das ist das weitere Problemfeld des christlichen Lebens, das Paulus hier behandelt. Es ist die Frage, wie man mit Arbeit und Geld umgeht. Während der Nichtchrist kein Problem hat, sein Geld zu verdienen mit leeren Versprechungen, mit betrügerischen Geschäften oder indem er andere Menschen so unter Druck setzt oder sie ausnützt oder ganz einfach, indem er stiehlt, kann ein Christ so nicht handeln. Gottes Gebot ist hier ganz klar. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. 3. Mose 19, Vers 11. Paulus weist seine Leser darauf hin, dass sie in ihren Geschäften ehrlich sein sollen, wenn er sagt, niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Aber damit ist noch nicht gesagt, was sie positiv tun sollen. Wir lesen das in einem der folgenden Verse. Da sagt Paulus, setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir es euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Noch etwas deutlicher sagt er im zweiten Brief an die Thessalonicher, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Damit ist klar, dass ein Christ sich nicht in der Faulheit oder im süßen Nichtstun ergeht. Auch wenn das sogenannte Dolce Far Niente Inbegriff südländischer Lebensqualität zu sein scheint, es ist kein christliches Ideal. Auch der ganz griechische Gedanke, dass die Beschäftigung mit den irdischen Dingen für einen Geistesmenschen unwürdig sei, also die Verachtung der geschöpflichen Dinge und die Geringschätzung von produktiver Arbeit, widerspricht der biblischen Wertschätzung der Schöpfung. Deswegen wird der Christ sich nicht vor Arbeit drücken, ja auch Mühe nicht scheuen, sondern seine Arbeit im Vertrauen auf Gott und seinen Segen anpacken. Er wird vor Problemen, die sich in seinem Leben auftun, nicht in den Alkohol oder in den Drogenkonsum flüchten, sondern er wird es hinnehmen, dass diese Welt nicht das Paradies auf Erden ist. Und daran arbeiten, dass die Probleme gelöst werden. Das ist allemal erfüllender als die Flucht in die Sucht. Wir leben in einer Zeit, in der Arbeit, bei der ein Mensch unmittelbar mit der Schöpfung umgeht, nicht sonderlich geschätzt wird. Oft ist zu hören, dass wir in einem Informationszeitalter leben. Information ist zweifellos wichtig und wesentlich. Doch sie wird gleichsam zu einer neuen Währung. Wer mehr weiß als andere, hat einen Vorsprung und er kann seine Nächsten ausstechen. Und das gilt besonders in der Welt der Geldgeschäfte. Ja, man kann an der Börse Geld verdienen. Sehr viel Geld sogar, wenn man die richtigen Informationen hat. Aber oft genug ist es Geld, das ohne Arbeit, aber mit ein paar Mausklicks gewonnen wird. Oft ist es nur ein Gerücht, das zum Ansteigen oder Fallen einer Aktie führt, also eine Spekulation, die Werte schafft oder Werte vernichtet. Deswegen ist das Geschäft mit den Geldströmen, die Tag für Tag um den Globus herum verschoben werden, so faszinierend. Und wer es geschickt angestellt, der kann von diesen Strömen auch Wasser auf seine Mühlen lenken, ohne Mühe Gewinn machen. Bedenkt man, dass über 90% der Geldströme, die täglich um den Globus herum verschoben werden, keinen Bezug zur realen Wirtschaft haben, dann muss man diese Geldwirtschaft als Spuk betrachten. Ich halte es nicht für einen Weg, auf dem ein Christ sein Geld verdienen sollte. Vielmehr sollte er darauf achten, dass er sein Geld mit seiner eigenen Arbeit verdient und allenfalls solche Wertpapiere kaufen, deren Wert durch eine realwirtschaftliche Leistung gedeckt ist. Es ist keine Sünde, wenn einem durch ehrliche Arbeit Reichtum oder Besitz zukommt. Einen solchen Reichtum dürfen wir mit vollem Recht als einen irdischen Segen Gottes ansehen und ihm dafür danken. Er birgt freilich in sich die Versuchung, dass sein Besitzer auf seinen Reichtum vertraut und nicht mehr auf Gott selbst, der ihm alles gegeben hat. Doch auch einer solchen Versuchung sollte und kann ein Christ widerstehen. Und auch sollte klar sein, dass ein Christ aufgrund dessen, was Paulus sagt, nicht zum Workaholic werden soll. Die Arbeit soll ebenso wenig wie die Sexualität zur Droge werden und ebenso wenig soll damit die notwendige Erholung, zu der auch Schlaf und Urlaub gehören, ausgeschlossen werden. Bei all dem aber wird der Christ seine Arbeit mit Fleiß und Sorgfalt tun, in seinen Geschäften ehrlich sein, reelle Preise verlangen und darauf bedacht sein, dass das, was er tut, dem Willen Gottes gemäß ist. Lasst mich zum Schluss kommen. Wir sollten nicht übersehen, dass Paulus im Blick auf die Arbeitsethik und das Geschäftsgebaren der Menschen darauf verweist, dass Gott der Richter ist über allen. Das aber heißt, dass der Mensch, auch der Christ, für sein Handeln vor Gott verantwortlich ist. Wenn also die Bibel Anweisungen gibt, wie der Christ leben soll, dann sind das nicht billige Ratschläge für ein erfolgreiches Leben, sondern dann geht es darum, ihn daran zu erinnern, dass er in seinem Handeln vor Gott steht. Das hat gerade im Protestantismus dazu geführt, dass die Menschen sich als solche wahrnahmen, die unmittelbar vor Gott stehen. Die Protestanten haben keine Kirche und keinen Klerus, der zwischen ihnen und Gott vermittelt und bei dem man sich im Beichtstuhl die Vergebung der Sünden wie in einem Geschäft abholen kann. Sondern sie erkannten, dass Gott sie sieht und dass sie im Blick auf dieses Gericht nicht Dinge tun wollten, die dem Willen Gottes zuwider waren. Und das führte sie zu einer disziplinierten, sorgfältigen Ethik, die davon gekennzeichnet war, dass man seinem Nächsten diente und Gott mit seinem Handeln ehrte. Zum anderen müssen wir noch beachten, dass es dem Apostel nicht darum geht, die Christen an die Kandare zu nehmen und ihnen mit dem Gericht Gottes zu drohen. Zu klar hat Paulus andernorts von der freien Gnade und der Vergebung der Sünden gesprochen. Und auch hier erwähnt er, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt, der den Christen ja lehrt, was er in Christus alles hat. In ihm, in Christus, in seinem Opfer ist er vor Gott geheiligt. Und in Christus gehört er Gott. Und das heißt dann logischerweise auch, dass er sich nicht dazu hergibt, nun in seinen Sünden weiterzuleben, die ihm Gott in seiner Freundlichkeit vergeben hat. Vielmehr ist er in Christus dazu berufen, Gott zu leben. Und das zeigt sich gerade in seinem Umgang mit den geschöpflichen Dingen, seien dies seine Sexualität oder seine tägliche Arbeit. Indem Paulus hinzufügt, wer nun das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Indem er dieses hinzufügt, macht er deutlich, dass der Christ keinen Bereich seines Lebens aus seiner Beziehung zu Gott ausklammern kann. Schon gar nicht die ganz normalen geschöpflichen Aktivitäten, von denen wir gesprochen haben. Und ferner wird dabei deutlich, dass der Heilige Geist, in dem Christus ja zum Menschen kommt und in dem Jesus Christus im Glauben gegenwärtig ist und im Christen wohnt, dass der Heilige Geist die Christen nun nicht zu allerlei ekstatischen Erlebnissen führt, sondern gerade zu einem besonnenen Leben, zur Besonnenheit im Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.